Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Der Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund, der zeigt gerade die Ausstellung Anime Fantastisch, kuratiert von Alexander Braun. Tag, Herr Braun.
Hallo, Herr Grampes, ich grüße Sie.
In kuscheliger Mundschutz, Abstandsatmosphäre natürlich. Schon dran gewöhnt?
Ja, ich glaube, es gibt Schlimmeres im Leben, das kriegen wir hin.
Nun denn zur Ausstellung. Ja, in Japan produzierte Zeichentrickfilme, die sind ja nun bekanntlich ein sehr weites Feld. Allerdings gelingt Ihnen auf Ihrem Ausstellungsplakat gleich so eine Überraschung. Auf dem fliegt nämlich Biene Maya, auch ein Anime. Denken vielleicht nicht so viele dran. Ist das vielleicht schon ein Wink? Seht mal, Animes sind euch, liebe Deutsche, viel näher, als ihr vielleicht denkt.
Ja, das ist die Generation, die in den 70ern groß geworden ist mit Zeichentrickserien im deutschen Fernsehen. Die kennt die Biene Maya, die kennt Heidi, die kennt Vicky und die starken Männer, Captain Future, Pinocchio, und das ist alles in Japan entstanden. Manche Produktionen komplett eigenständig in Japan. Heidi zum Beispiel haben die Japaner ganz alleine gemacht und das deutsche Fernsehen hat es nur eingekauft. Andere Produktionen wie Biene Maya waren eine Co-Produktion mit dem ZDF. Das heißt, da waren die deutsche Redaktion mit beteiligt und hat sich bestimmte Inhalte gewünscht.
Wichtiges Schlagwort von Ihnen, Kindheit, ja. Ich musste mich auch zurückdenken, erinnere mich an Garfield, die Flintstones, die Jetsons, also ein bisschen später war das, ne? Und bei Sailor Moon und Co., da habe ich gemerkt, ist ja eben völlig anders. Die Figuren sehen anders aus, die Geschichten sind anders erzählt. Stichwort Sehgewohnheiten, sehen Sie da Konflikte? Was ist da vielleicht lange Zeit aufeinander geprallt?
Nein, ich glaube, ein Konflikt war das nicht. Ich glaube, dieser wahnsinnige Boom, der mit Manga, also den japanischen Comics und mit Animes um das Jahr 2000 rum in Deutschland passierte, war tatsächlich, dass eine Jugendkultur sich ausbildete, die die japanischen Inhalte, nicht nur was die Optik betrifft, sondern auch die Art zu erzählen, plötzlich unglaublich aufregend fand, weil sie so anders war als die amerikanischen Produktionen. Sie sagten ja gerade hier, die Familie Feuerstein oder Jetsons sind ja alles amerikanische Produktionen. Und die Japaner unterscheiden sich eben sehr stark auch in der Haltung des Erzählens.
Was sind denn so Anime-Klischees, die vielleicht immer noch bestehen?
Ja, eines der größten Klischees ist das mit den großen Augen. Das gilt ja allgemeinhin als sehr charakteristisch für den japanischen Zeichentrickfilm. Das hat aber seine Wurzeln tatsächlich in Amerika. Also die große Augenkultur beginnt im amerikanischen Zeichentrickfilm der Fleischer Studios. Es gibt da die Betty Boop, die Teller große Augen hat. Wenn Sie an Bambi denken, Walt Disney extrem große Augen. Und das wanderte nach Japan in den 50er Jahren, weil der Gott des Manga, also die Übervaterfigur in Japan schlechthin, der Herr Tezuka, ein großer Disney-Fan war und seine Figuren, wie zum Beispiel Kimba, der Weiße Löwe, den auch mit großen Augen ausstattete. Und dann etablierte sich das, aber wenn wir genau hingucken, Biene Maya zum Beispiel hat kleine Augen, Vicky und die starken Männer, die haben alle nur Punkte als Augen, also die haben noch nicht mal einen Unterschied zwischen Auge und Pupille.
Stimmt, jetzt muss ich sagen.
Ja, es ist ein Klischee, was sich dann allerdings in den neueren, jüngeren Jahrzehnten tatsächlich sehr stark ausbildet, und das hat was mit wirtschaftlicher Effizienz zu tun, weil Serien wie Dragon Ball oder Sailor Moon, das, was die Kids dann in den 2000er Jahren völlig verrückt und gerne jeden Tag geguckt haben, das ist Limited Animation. Wir müssen da so ein bisschen gucken, was fürs Fernsehen animiert ist. Ist immer weniger aufwendig als die großen Kinoproduktionen. Und da ging es um Effizienz. Das heißt, alles, was ich mit den Augen ausdrücken kann, muss ich nicht mit dem Rest des Körpers animieren. Also ich spare unglaublich viel Produktionszeit, wenn ich Emotionen über die Augen transportiere. Und dann beobachten wir tatsächlich so bestimmte Manierismen, dass diese Ausdrucksstärke durch die Augen dann sehr stark als Stilmittel etabliert wird.
Und das sezieren Sie in Ihrer Ausstellung. Das alles wird quasi diskutiert. Jetzt setzt ja diese Ausstellung, glaube ich, bei den 70er Jahren an und spannt dann einen jahrzehntelangen Bogen. Wir müssen natürlich aus Zeitgründen sortieren nach dem Motto höher, schneller, weiter. Wer ist der Mega-Hero oder die Mega-Heroin Ihrer Ausstellung? Figuren und Zeichnerinnen mal zusammengedacht jetzt.
Also wir beginnen tatsächlich mit den Klassikern der 70er Jahre. Das sind die, die wir jetzt gerade schon alle erwähnt haben, Biene Maya, Heidi. Dann kommt die Generation, die dann quasi schon die Kinder dieser Generation sind, die 2000 Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon geguckt haben. Und dann haben wir aber eben auch ein künstlerisches Augenmerk auf Serien gelegt, die in Deutschland vermutlich völlig unbekannt sind, weil sie nur international liefen oder zum Teil auch nur im japanischen Kulturraum, weil wir natürlich diese Art der starken Ausdrucksfähigkeit mit Posen, mit Gesichtsausdrücken auch zeigen wollten. Das heißt, wir haben so die Klassiker dabei, wo alle Leute A und O sagen, weil sie die Filme kennen. Wir haben aber auch Dinge dabei, die einfach aus künstlerischen und ästhetischen Kriterien herausragend sind, wo man das Thema dann insgesamt vertiefen kann. Und wir wollen erzählen, wie Zeichentrickfilme entstehen. Also es ist auch immer eine Erzählung, wie unglaublich aufwendig das Medium Zeichentrickfilm ist. Wenn Sie denken, dass eine Fernsehfolge Heidi aus 8000 einzelnen Folien besteht, die alle von Hand gemalt werden mussten, bevor sie dann per Standbild zum Film verwandelt wurden, das ist eben auch eine große Kreativleistung.
Wir hatten ja schon einige Gespräche miteinander, Herr Braun, und ich kenne Sie als jemanden, der sehr viel tut und keinen Aufwand scheut, um interessante Exponate in so eine Ausstellung zu holen. Meist klappen sich dann dahinter noch Einzelgeschichten auf, die alleine schon 7 Minuten füllen könnten. Welches ist diesmal? Erzählt in unter einer Minute.
Welche Leihgaben wir haben oder wie die zustande gekommen sind.
Ja, Sie haben oft Interessantes erlebt und gejagt in aller Welt. Und vielleicht haben Sie ja auch diesmal etwas sehr Spezielles gefunden. Es ist nur eine Spekulation.
Ja, nee, wir sind natürlich mit unseren Budgets auch ein bisschen limitiert. Wir können jetzt also nicht ungehemmt aus aller Welt leihen. Es kommt viel aus europäischen Privatsammlungen. Ein Sammler aus Wien, der ganz hervorragende Schätzchen zur Verfügung gestellt hat. Und dann viel aus Japan direkt. Wenn sich das mit den Transporten und so ermöglichen ließ. Es ist halt ein Genre, was in den 70er Jahren hatte niemand die Gedanken, dass das mal museal werden könnte. Das heißt, es wurde unglaublich viel weggeschmissen und vernichtet. Da muss man dann tatsächlich an Sammlungen ran, die schon in den 80er, 90er Jahren angefangen haben zu sammeln. Sonst kommt man an diese Schätzchen heute nicht mehr dran.
Alexander Braun kuratiert Anime Fantastisch, zu sehen im Kombi mit Mundschutz und Abstand im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Besten Dank fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Braun.
Ja, tschüss, Herr Krampe.
Tschüss.